lehnt sich meine Klage auf. Schwer lastet seine Hand auf meinem Seufzen. Und dann später, darum erschrecke ich vor seinem Angesicht. Und wenn ich darüber nachdenke, so fürchte ich mich vor ihm. Was Hiob hier klagt, ist keine gewöhnliche Klage. Wir waren letzte Woche im Urlaub, wandern, sind eines Morgens von der Berghütte aufgebrochen, so gegen 7 Uhr los, kurz Müsli mit Milchpulver angerührt, kein Gaumenschmaus, aber eine pragmatische Alternative. Dann ging's steil bergauf, der Himmel klar, aber allmählich zogen Wolken und Nebelfelder auf. Und als wir auf dem Grat kurz unterhalb vom Gipfel angekommen sind, da hüllt sich der Berg schon langsam in einen Schleier. Die letzten 100 Höhenmeter waren zum Teil wirklich, wirklich steil und schwierig. Und dann oben angekommen, war die Aussicht bescheiden. Grau in Grau. Nicht einmal 50 Shades, sondern monochrom Grau. Wir hatten gehofft, vielleicht lichtet sich der Nebel wieder und wir kriegen doch noch so ein bisschen Aussicht. Aber nichts da, nichts zu machen. Großteil der Mühen umsonst. Und dann später am Tag haben wir echt lange gebraucht, bis wir wieder Wasser gefunden haben für die Nacht. Das wäre sonst ungemütlich geworden. Und die nächste Schutzhütte lag so oben am Grat und war wirklich dunkel und extrem kalt. Also ja, ihr könnt euch denken, wir haben uns immer wieder beklagt. Aber letztlich vergisst man sowas. Vor allem am nächsten Morgen, Sonnenaufgang über dem Nebelmeer. Fantastisch. Sowas Schönes habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also was ich sagen will, unsere Klagen bezogen sich auf sehr konkrete Situationen und gingen bald wieder vorbei. Hiob klagt auf einem ganz anderen Level. Es ist existenziell. Sein Leben ist wesentlich von dieser Klage bestimmt. Es geht nicht nur um einen Teilaspekt, eine Situation, die auch wieder vorbeigeht. Er beschreibt etwas anderes, eine tief empfundene Hilflosigkeit, Ohnmacht, dem Schicksal und letztlich Gott ausgeliefert zu sein. Ich habe mit einer Freundin gelegentlich über solche Themen geredet und ich habe sie gebeten, zur Vorbereitung mir ihre Gedanken zu diesem Text mitzuteilen. Und ich habe auch die Erlaubnis bekommen, das euch mitzuteilen. Und sie sagt, genau das erlebt sie auch. Sie hadert mit ihrer Situation und sie spürt, Gott bleibt stumm und fern. Und das eben nicht nur für einen Augenblick, der wieder vorbeigeht, sondern über Jahre hinweg. Ihr Suchen und Fragen bleibt ohne Antwort. Nicht nur heute, sondern auf Dauer. Hiob sagt, ich gehe nach Osten, so ist er nicht da. Gehe ich nach Westen, bemerke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so schaue ich ihn nicht. Biege ich in den Süden, so sehe ich ihn nicht. Die Krise wird für Hiob nicht deswegen existenziell, weil seine Situation aussichtslos ist, sondern weil derjenige, auf den er seine Hoffnung setzt, nicht da ist. Derjenige, der von sich sagt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Der, zu dem man betet, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Dieser Gott bleibt für Hiob fern, unverständlich, verborgen. Und wenn man in so einer Situation ist, dann wirft sich die Frage auf, woran liegt es? So beschreibt es die Freundin, von der ich euch erzählt habe. Sie betet, liegt's an mir, Gott, oder liegt's an dir? Und wenn's an mir liegt, warum sagst du dann nichts? Und Hiob geht hier noch einen Schritt weiter. Er sagt, ich zumindest kann's nicht gewesen sein. Er sagt, mein Fuß hielt fest an seiner Spur. Seinen Weg hielt ich ein und bog nicht ab. Und übertrat nicht das Gebot seiner Lippen und bewahrte die Reden seines Mundes bei mir. Ich vermute, kein Normalsterblicher kann das so von sich sagen. Und ich denke, in dem Sinne ist das Hiob-Buch vermutlich auch mehr ein Gedankenexperiment, das diese Frage auf die Spitze treibt. Mal angenommen, es liegt wirklich nicht an mir. Warum bleibt Gott immer noch fern? Wir hatten bei einem GJG-Treffen vor einigen Jahren mal eine Einheit zum Thema Gottesferne. Und ein Tenor, der mir davon in Erinnerung geblieben ist, war, fang bei dir selbst an. Naht euch Gott, so wird er sich zu euch nahen. Und das Hiob-Buch sagt, okay, fair, das kann sein, aber mal angenommen, ich habe all das gemacht, alles in meiner Macht Stehende getan, die Situation zu verbessern und wieder mit Gott in Kontakt zu kommen. Warum geht es mir dann immer noch so? Und warum schweigt Gott? Der Gedanke wird konsequent bis zum Ende gedacht und am Ende bleibt eine Lücke. Eine unüberwindbare logische Schlucht. Ein großes Fragezeichen. Wie ein Cliffhanger ohne Fortsetzung. Ein unlösbarer Fehler in der theologischen Gleichung. Und viele Menschen haben Antworten auf diese bohrende Frage versucht. Und ich weiß nicht, vielleicht erwartet ihr auch hier und heute eine von mir als Prediger. Aber bei Hiob, so verstehe ich das zumindest, bleibt die Frage offen. Auf Hiobs Fragen antwortet Gott später mit Gegenfragen. Er weist Hiobs Fragen zurück und beantwortet sie einfach nicht. Er weist ihn einerseits zurecht und sagt, was erlaubst du dir eigentlich, das zu fragen? Und andererseits sagt er, ja gut, Hiob hat Wahres über mich geredet. Ich weiß nicht, wie soll man das jetzt verstehen? Es bleibt paradox. Was auf jeden Fall klar ist, eine Antwort, geschweige denn eine Lösung, bleibt komplett aus. Die Nachricht der Freundin über ihre Erfahrungen und wie sehr dieser Text und die Verlorenheit Hiobs ihr aus der Seele spricht, hat mich persönlich sehr betroffen, bedrückt und sprachlos gemacht. Ich konnte diese Verzweiflung erahnen und ich wollte unbedingt Trost spenden, aber ich dachte, das wäre nur Vertröstung, kein echter Trost. Wie auch, wenn der Gott des Trostes selbst Ursprung der Trostlosigkeit ist. Ich habe nach Worten gesucht, aber was habe ich zu sagen, was nicht nur eine fromme Floskel wäre? Was trägt noch, wenn der Boden unter den Füßen fehlt? Und ich habe auch gemerkt, ich kann versuchen zu verstehen, wie sich diese Hilflosigkeit und Wut anfühlen. Aber wenn ich es nicht selbst erlebt habe, dann steht mir auch kein Urteil zu. Und klar, ich hatte auch meine Schicksalsschläge. Aber ich glaube, ich habe mich darin nie so existenziell verloren gefühlt. Als vor einigen Jahren unser Papa gestorben ist, da habe ich gemerkt, wie die Gemeinschaft hier und viele andere Leute für uns da sind. Das trägt, habe ich gemerkt. Und im Nachhinein sehe ich Gottes Spuren darin. Und in der Nacht, als Papa gestorben ist, habe ich Hiob gelesen und gesagt, die Welt ist in der Hand eines Frevlers. Das ist einfach nur ungerecht. Aber am nächsten Tag, Gott, ich verstehe dich nicht, aber trotz allem will ich lieber mit dir als ohne dich. Und manche meinten, sie haben es einfach nicht verstanden, wie ich bei der Beerdigung Lobpreis spielen konnte. Aber für mich war es logisch. Ich kenne Verlorenheit nur als Moment, nicht als Dauerzustand. In dem Sinne würde ich sagen, ich bin existenziell getröstet. Auf Hochdeutsch nennt man das Optimist. Ich komme langsam zum Schluss. Die Handreichungen zu diesem Sonntag empfehlen Demut als Thema der Predigt. Und wenn man dreimal drüber nachdenkt, dann passt das auch ganz gut. Demut nicht unbedingt gegenüber Gott. Hiob lehrt uns zumindest an dieser Stelle eher den Aufstand als die Demut gegenüber dem Allmächtigen. Und er ist sich der Absurdität dessen durchaus bewusst. Demut lehrt der Text aber vor allem anderen gegenüber. Meinen Mitmenschen, deren Erfahrungen ich oft nicht voll verstehen kann und deren Leiden ich oft kaum einschätzen kann. Hiobs Freunde fangen recht bald an, sein Leiden zu erklären und es einzuordnen, ausgehend von ihrem religiösen Koordinatensystem. Sie erteilen ihm gut gemeinte Ratschläge. Aber sie werden von Gott zurechtgewiesen. Hiob muss für sie am Ende Fürbitte tun. So ein Freund, habe ich festgestellt, möchte ich nicht sein. Aber wie reagiert man dann angemessen auf diese Lücke? Was sage ich, wenn mir Leute von dem himmelschreienden Fehler in dieser theologischen Gleichung erzählen? Was machen wir mit diesem großen Fragezeichen? Mir gefällt die erste Reaktion der Freunde. Sie schweigen. Schweigen hält die Lücke aus. Es hält sie offen. Es füllt sie nicht mit Vertröstungen oder frommen Floskeln. Schweigen ist für mich theologisch ehrlich und ein Zeichen der Demut gegenüber dem, was wir nicht begreifen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre uns und unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.